Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen, das ist die 43. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sitze zusammen mit Roland Trescher und Ella Amann. Hallo Ella, hallo Roland.
Hallo Claudia.
Guten Tag.
Ja, wir zeichnen die 7. und damit vorletzte Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit auf und die lautet entspannter Umgang mit Spielregeln. Finde ich ein ganz spannendes Thema, also total super, mega spannend eigentlich. Deshalb erstmal vielleicht für die Zuhörer auch so ein bisschen die Grundsatzfrage, braucht es Regeln, wenn ja, wozu und wenn ja, wie viele?
Ach, toll.
Also ich glaube, es braucht Regeln, weil sie Hilfsmittel sind auf dem Weg des Lernens. Und deswegen kommen wir nicht ohne aus. Und Regeln dienen in meinem Verständnis dazu, bestimmte Dinge auszuschließen, um uns im Lernprozess oder im Veränderungsprozess auf bestimmte Aspekte fokussieren zu können. Deswegen finde ich, sind Regeln wunderbar. Regeln sind Leitplanken, die uns in der Spur halten, auf der wir sind, sein wollen.
Und wann ist der Moment gekommen, wo wir mit diesen Regeln, wie es in dem Leitsatz heißt, entspannt umgehen können? Das heißt, die vielleicht auch mal fallen lassen können, ignorieren können.
Hoffentlich, ja. Natürlich, wenn es eine gewisse Form der Meisterschaft gibt. Ja? Also das Schöne an den Regeln ist, dass sie uns erstmal diese Leitplanken geben, die uns irgendwo hinführen, also dass wir erstmal Techniken beherrschen und dass wir uns ein Stück weit auch erstmal mit den grundsätzlichen Mechanismen vertraut machen und mit den Potenzialen vertraut machen, die erkunden. Und wenn wir das dann gut machen und gut können, dann einfach die Regeln hoffentlich alle vergessen und dann auf dem Teppich der Kreativität und auch der Individualität und auch der Individualität im Sinne von Regeln bewusst brechen, mit den Regeln spielen, sie demontieren, sie hoffentlich auch irgendwo an der Stelle wieder komplett neu aufzustellen. Also dieser wirkliche Flow oder dieser Free Play, der dann passieren kann, ist natürlich ganz großartig und das, glaube ich, kennen wir aus allen möglichen künstlerischen Formen, dass wir am Anfang immer erstmal so ein bisschen die Tonleitern technisch lernen. Das gehört ein bisschen mit dazu. Aber auch das kann man mit Freude tun. Also wir haben ja gerade bei der Improvisation so viele Trainingsspiele, die auf Regeln basieren. Und ich fand früher immer diese Erstauseinandersetzung ganz spannend. Ja, du machst Improvisation, das ist ja alles immer so ganz frei und da darf es keine Regeln geben und ist völlig genau das Gegenteil. Also viel von dem Training oder von der Muskeltraining, ja, was jetzt so beim Impro passiert, basiert einfach erstmal schlicht und ergreifend auf Regelsätzen.
Wir haben in einer Folge, kann ich mich erinnern, meine ich jedenfalls schon mal über diese Regel, keine Fragen diskutiert. Erinnert ihr euch? Mhm. Ist das zum Beispiel, und da hatten wir gesagt, das macht so überhaupt keinen Sinn, weil es gibt durchaus Fragen, die Sinn machen, auch als Szenen eröffnen.
Das ist eine Doofregel, die würde ich zur Disposition stellen. Okay. Und dann können wir uns darüber committen, wollen wir das anwenden oder nicht. Das heißt, das ist auch das Schöne an der Regel. Wir müssen keine, es gibt niemanden, der von oben Regeln aufdrückt, aber es gibt Regeln, die man diskutieren kann. Dann kann man uns darauf committen und sagen, wir wollen mit der Regel so arbeiten oder nicht. Ich hätte daran keinen Spaß, weil ich sehe in der Regel keinen Sinn. Und oder nur eine bestimmte begrenzte Anwendungs.
Ja, es kommt auf den Kontext an. In bestimmten Situationen macht diese Regel für mich Sinn, ja. Und wenn ich den verlasse, dann ist die Regel unsinnig. Also mich ist immer kontextabhängig. Was dient denn jetzt in dem Kontext meinem Ziel?
Ja? Genau, und dann gibt es ja so Generalregeln, die so ein bisschen höher angelegt sind, wie zum Beispiel das sogenannte Yes-End-Prinzip, über das wir ja schon viel gesprochen haben. Und das ist ja auch, wenn du da sklavisch mit vorgehst und sagst, die Regel ist, das Ja-und-Prinzip gilt immer.
Aber es ist ja keine Regel für mich, es ist eine Haltung.
Haltung, ja.
Und das ist der Unterschied. Ne? Also eine Haltung ist für mich keine Regel. Ja? Mhm. Also ich kann über eine Regel mich einer Haltung annähern. Und das ist, glaube ich, dieses Hilfsmittel. Ja? Das ist der Punkt, ja.
Und nur das wird oft von Leuten nicht so differenziert gesehen oder vielleicht auch nicht so erklärt. Oder es kommt irgendwie nicht an, dass da ein Unterschied ist. Und dass die Regel ein Vehikel zur Haltung ist.
Genau, weil es geht ja am unten drunter liegen ja die Werte und die Prinzipien und die geben uns ja nachher diese schöne Freiheit, alles machen zu können. Also wenn wir uns auf ein paar Regeln und So, sprich, Regeln haben ja was Funktionales. Also wenn wir mal wieder in diesem Muster sind zwischen einfach und kompliziert, ja, es gibt einfache Regeln, komplizierte, und dann gibt es die Werte und Prinzipien, die wir brauchen, um mit dem Komplexen und Chaotischen umgehen zu können. Deswegen, wir brauchen alle vier Ebenen. Hm. Brauchen ein paar Regeln. Und es gibt auch Naturgesetze, die finde ich zum Beispiel auch ganz toll. Ja? Also wir Impro-Spieler funktionieren nach Naturgesetzen. Und wenn ich jetzt Roland von der Bühne fliege, schubse, dann muss ich mit dem Naturgesetz rechnen, dass er dann da unten landet und sich gegebenenfalls die Knochen bricht. Auch wenn ich das gerne im Verlauf der Dramaturgie vielleicht anders hätte und dass er von der Bühne fliegt. Ja? Aber ich muss mich auch ein Stück weit als Spieler an Naturgesetze handeln. Ist zum Beispiel auch etwas, was leider sehr, sehr wenig diskutiert wird. Ja? Dass viele Dinge, die wir auslösen auf der Bühne, auch schlicht und ergreifend Wirkungen zeigen, weil Naturgesetze dahinter stecken.
Es gibt ja, ich weiß ja, kennt ihr diese Anekdote von Keith Johnston, der sich irgendwo runtergestürzt hat? Da wollte er dem Team klar machen, wie wichtig es sozusagen immer präsent zu sein und Commitment zu zeigen. Und der hat sich, ich weiß gar nicht, von dem Stuhl oder irgendwo runtergestürzt, in der Hoffnung, dass das Team ihn fangen würde. Hat es nicht getan, hat sich den Arm wohl gebrochen. Ne? Also von daher, und dann hat es ein paar Wochen später wieder gemacht. Sie haben ihn gefangen, ja. Also das ist so ein Mythos, eine der Anekdoten, die rumgeht. Ich weiß nicht, ob jemand da draußen ist, der dabei war. Ich habe das mehrmals gehört, da ist was dahinter. Von daher auch da wiederum, ne? Also es geht um eine Haltung und eine Regel hilft da manchmal, aber die Physik kann man deswegen nicht umgehen.
Wie ist es denn mit den Werten und Prinzipien? Also mit dem entspannten Umgang mit denen, gilt der für die Werte und Prinzipien auch? Oder wie ist da eure Haltung zu?
Es gibt für mich extreme Grenzen natürlich. Das ist sozusagen die Wertschätzung des anderen. Wenn ich jetzt sozusagen die Grenze überschreite, wo ich meine Mitspieler nicht mehr wertschätze oder missachte etc. oder auch da geht es auch um Intimität. Also auch da gibt es für mich Grenzen ganz klar. Ja.
Und der Satz entspannter Umgang mit Spielregeln ist ja an sich ein Prinzip. Und darunter liegen Werte, mit denen ich diesen Satz interpretiere und auch getragen fühle. Also bei mir ein bisschen anders sicherlich als bei dir, Claudia, oder bei Roland. Und das macht es ja auch so spannend, ne? Diese unterschiedliche Interpretation. Und wenn ich jetzt Impro-Spieler habe, die sagen, okay, mein entspannter Umgang mit Spielerinnen ist ein sehr strenger. Also ich bin auch entspannt, aber nur ein bisschen entspannt. Ja? Und andere haben einen sehr extrem entspannten Umgang. Also diese Begrifflichkeit ist sehr interpretierbar. Und für diese Interpretation dieser Prinzipien und Werte, die wir hier auch anbieten, ne? mit den 42 Prinzipien, die wir hier haben, sitzen wir immer wieder in diesem Geflecht von, dass wir unterscheiden müssen, dient uns das als Regel, ist ein Wert dahinter, ein Prinzip dahinter, eine Haltung dahinter oder wie gesagt Naturgesetze sogar dahinter, es dient für uns vor allen Dingen darum, eine spannende Diskussion darüber auszulösen, das immer wieder neu auszuhandeln und auszuloten und nicht als gegeben hinzunehmen. Also die Hiro hat das mal so schön gesagt, die Kollegin von uns aus Japan, als die hier in Berlin war, dass es im Japanischen gibt es einfach so bestimmte schöne Schriftzeichen dafür, für die Meisterschaft. Und wenn du die erlangt hast, ja, und dann bist du in der eigentlich wirklich freien Interpretation dessen, was du tust, aber du tust es auf so einem edlen Grundgerüst. Und ich glaube, darum geht's ja auch. Oder wenn wir wirklich freie Improformen spielen, muss ich mich ein Stück weit darauf verlassen können, dass meine Mitspieler wirklich ein paar Dinge verstanden haben, was die Grundethik und die Grundarbeit beim Impro angeht. Dann kann ich mich sicher und entspannt fühlen. Dann.
Und selbst da wird es meine Erfahrung immer wieder Momente geben, wo auch diese Regeln, Werte und Prinzipien missachtet werden. Und zwar gar nicht mal unbedingt mit Absicht, sondern weil es gab letztens da eine schöne Diskussion auf Facebook, weil es einfach menschlich ist auch ein Stück weit.
Aber
dass
klar.
Das passiert, ja klar.
Naja. Für Regeln haben wir auch unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Menschen. Für manche Menschen bedeutet, für manche Typen bedeutet ja eine Regel eine Sicherheit. Da kann man sich festhalten, da kann man sich orientieren, etc. Ich bin vielleicht nicht so gefordert, etc. Ich kann mich dahinter auch ein Stück verstecken, ja. Und jetzt für jemanden, der so etwas spielerischer, kreativer unterwegs ist, für den sind eure Regeln maximal eine Orientierung, ja. Also schon gar nicht was man einhalten muss. Und da clasht es oftmals. Und das ist das Spannende eben, gerade in der Teamarbeit, im Teambuilding zum Beispiel. Wie wenig Regeln braucht man denn, damit ein Commitment, eine Kohäsion in der Gruppe auch bestehen bleibt, die Gruppe, die auseinanderfällt, damit alle sozusagen zufrieden sind.
Ne? Wie kann man denn so ein Commitment oder da das richtige Maß für sich finden als Gruppe?
Ausprobieren.
Angebote tun, machen. Tun, genau, richtig.
Beobachten und dann verändern, anpassen.
Und auch sehen, wie spielerisch zu schauen, wie lang bleibt man zusammen, ja, im Prozess oder wann fliegt der Prozess auseinander? Ne? Und dann zu gucken, okay, sich wieder posthum anzuschauen. Wo haben wir denn sozusagen die Spur, die gemeinsame Spur verlassen?
Ja. Mhm. Ich meine, sieht es ja ganz praktisch. Ich habe gerade einen Workshop gehabt zum Thema digitale Diät. Und da ging es genau um die Frage, was für Spielregeln vereinbaren wir miteinander im Umgang mit E-Mails und WhatsApp und Co. Und da sieht man ja, dass das gerade nicht unbedingt zielführend ist, also die Reglementierung mit E-Mails quasi von oben herab sehr fest zu reglementieren. Weil das führt dann dazu, dass diese bestimmte Freiheit, die du darunter brauchst, um kreativ mit deinen Arbeitsprozessen umzugehen, dann nicht mehr gewährleistet ist. Also wir reagieren da wieder mit einfachen bis zu komplizierten mechanistischen Regeln, ja, um aber eigentlich etwas zu regeln, was da oben im komplexen Zwischenmenschlichen passiert, also da, wo es ganz andere Prinzipien und Werte braucht, ja. Und das ist das, glaube ich, im Moment für uns so Schwierige in diesen Erkenntnisprozessen, die wir da miteinander haben oder auch in diesen Commitment-Prozessen, dass wir so viel tradiertes, mechanisches, regelbasiertes Denken haben. Und ich meine, ich bin Juristin, ich bin einfach mit Regeln und Gesetzmäßigkeiten aufgewachsen und gleichzeitig musst du ja trotzdem in der Lage sein, diese andere Ebene auch mit zu bedienen und zwischenmenschlich nicht nur zu funktionieren, sondern einfach zu gestalten heute, ja. Und wirklich auch in der Lage zu sein, miteinander innovativ zu sein und jeden Tag zu jedem Moment Konflikte zu lösen, wirklich komplexe Dinge zu tun und Arbeit zu organisieren. Und das ist schon auch eine neue Herausforderung.
Eben wollte ich gerade sagen, wie kann man es denn vermeiden, da als Team, jetzt egal ob als Impro-Team, Arbeitsteam, welches Team auch immer, sich da in endlose Diskussionen zu verstricken, wie viel und welche Regeln genug sind und wo laissez-faire angesagt ist.
Naja, das hat was mit dem Erleben zu tun, weniger mit dem kognitiven, wir entscheiden uns so oder so zu handeln, sondern wie wir schon gesagt haben, im Tun zu merken, okay, also für jeden, die Regel wichtig ist, wenn die zum Beispiel mitbekommen, dass da jemand ist, der so Querdenker ist oder es gibt ja so in jedem Ensemble, jedem Team gibt es Leute, die so ein bisschen ja, Regeln eher brechen, eher spielerische Lust haben, Regeln zu brechen, Erwartungen auch zu brechen. Wenn man dann, ich sag mal so, als Regelbefürworter merkt, das ist vielleicht auch inspirierend, das hat eine Qualität, ja. Das bringt mir auch einen neuen Impuls und es tut gar nicht weh. Dann ist es nur ein Erfahrungslernen, ja. Und so bewegt sich das langsam, ja. Wenn ich die Regel, aber ich kenne auch Impro-Spieler, die permanent sozusagen extreme Angebote gemacht haben, weil sie dachten, ja, ich muss es mal komplett cracken, damit es irgendwie, ja, anders läuft, dann krieg's nicht mehr zusammen. Ich krieg den Spagat nicht da und ich kann nicht im Spagat durch die Szene laufen. Und da bewegt sich das für mich zwischendrin, ja, sich da anzunähern spielerisch, ne? Die berühmten Monster, die irgendwie kommen und sonst was, ne? Man kennt es ja. Das ist dann zu weit. Wo ist die Toleranzbereich in einem Ensemble? Und das ist für mich spürbar. Das ist nicht was, was verhandelt wird kognitiv, sondern das ist was spielerisch spürbar ist.
Genau, ne? Das braucht einen Experimentierraum. Das braucht erstmal vielleicht ein Ausprobieren von einigen Basis- und Grundregeln, die in Vorschlägen erstmal in den Raum kommen. Dann wird es ausprobiert. Dann muss es gefeedbackt werden. Da muss man gucken, beobachten, was hat es für Wirkungen. Und vor allen Dingen ja auch schon zu gucken, welche informellen Regeln sind vielleicht schon da, die schon längst gelebt werden. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie neue Regeln aufzustellen oder bewusst Regeln einzusetzen und die zu experimentell weiterzuentwickeln, sondern vor allen Dingen auch ganz genau zu beobachten, was ist denn schon alles im System? Welche tradierten Regeln, ausgesprochenen, unausgesprochenen Regeln wirken eigentlich schon die ganze Zeit? Welche davon wollen wir beibehalten? Welche wollen wir verändern? Das merken wir immer ganz stark, wenn Firmen zusammenkommen, also wir Firmenfusionen begleiten, in welcher Form auch immer, dass wir da, dass einfach unglaublich viele Regelwelten da plötzlich zusammenclashen. Der eine macht so, der andere macht so. Jede Impro-Gruppe, wenn du sie trainierst oder mit der übst, hat andere Grundregeln. Ja, es fängt an von, wir sind bei den Proben pünktlich und ne, sind immer Punkt 8 Uhr abends da. Und bei den anderen ist halt 8 Uhr auch schön, ja. Also es fängt so mit so ganz kleinen Sachen an. Und dann wirklich zu gucken, wie wollen wir es handhaben. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, extrem sich in Transparenz zu üben. Und es immer wieder transparent zu machen und auch zu diskutieren. Ist es wirklich eine Regel, an die wir uns halten? Ist es eine Gesetzmäßigkeit, mit der wir gerade zu tun haben, mit der wir uns beschäftigen müssen? Ist es eher auf der Werte- oder auf der Prinzipienebene zu handhaben? Weil du kannst es nicht generalisiert sagen. Es gibt heute nicht mehr denjenigen, der es von oben bestimmen kann, sondern das muss wirklich gemeinsam ausgehandelt werden an der Stelle.
Nichtsdestotrotz, wenn so eine Gruppe so eine gemeinsam ausgehandelten Regeln hat und dann geht jemand, ich sag mal, entspannt damit um, kann es ja auch als Zeichen interpretiert werden von einer gewissen Unverbindlichkeit, dass man sagt, ey, pass auf, wir haben letzte Woche diese und jene Vereinbarung getroffen und du hältst dich jetzt nicht dran. Irgendwie. Ne? Ja. Also sollen wir die Vereinbarung neu machen, blablabla. Bla, bla,
all diese Dinge. Zu wissen, was hat dich dazu bewogen?
Genau.
Was ist der, was, wozu hast du die Abweichung gebraucht? Ist es etwas, was wir jetzt vielleicht öfter brauchen als Abweichung? Ist es etwas, womit wir gut können? Was macht es mit uns? Und dann bist du genau in diesem Aushandlungsprozess, der mit Interesse ausgeführt werden kann oder eben mit Unwohlsein. Und wir müssen diesen Zustand hinkriegen, dass wir uns dafür interessieren. Und im Sinne von, was war der Mehrwert davon, dass du die Regel jetzt brichst? Und darüber müssen wir offen diskutieren. Und das bedeutet natürlich eine unheimlich gute und hohe Kommunikationskultur mit auf den Weg zu bringen. Ne?
Ganz genau.
Und was dazu kommt, ist doch so eine Zeitdimension. Wenn so eine Vereinbarung mal da ist, es kann ja sein, dass 3 Monate später das Ganze wieder anders aussieht. Ne?
Absolut. Genau, das kann sein. Aber ich sag mal, wenn es jetzt relativ frisch ist und dann fangen erste Leute an, es nicht zu machen, ist halt die Frage, okay, ne, warum hat man jetzt diese Regel ausgehandelt zum Beispiel und bringt die was oder ist da wirklich ein Widerstand auf der persönlichen Ebene so als so eine Art Rebellion oder sowas?
Roland hat ja vorhin schon so schön gesagt, es geht echt wahnsinnig viel um die Frage, wie viel Sicherheit und Zuverlässigkeit brauchen wir im System? Also wie viel ist auch an Chaos und an Komplexität im Raum, dass wir sichernde Regeln, strukturierende Regeln unten drunter brauchen? Manche brauchen einfach mehr davon, andere weniger. Und dort, wo wir eh schon sehr viel Routinen haben, Gewohnheiten haben, also da, wo das Team eh schon sehr stark geprägt ist von 9-to-5, ja, die brauchen viel mehr Regelbrüche, um auch motiviert zu sein, damit Dopamin ausgeschüttet wird, damit Innovation, Kreativität nötig ist. Wir müssen uns immer diesen Kontext wirklich ganz genau angucken, wo trainieren wir, wo machen wir ein Teambuilding, wie ist die Kultur auch im Unternehmen, in der Abteilung und wo soll es auch hingehen, ja, was ist denn auch das Entwicklungsziel? Also da haben wir keine pauschale Antwort dazu. Es wäre auch völlig, das wäre eine Regel, die nicht funktionieren.
Ich habe immer das Gefühl, Regeln sind Instrumentarium, um Kontrolle auszuüben. Und da bin ich immer so ein bisschen, gerade im Kontext von Applied Improv, skeptisch, ja. Weil ich schon sehr trotz Zielorientierung ein prozessfokussierter Mensch bin, weil ich glaube an die Selbstorganisation von Teams. Ja, das ist meine Überzeugung. Und da können Regeln mal die Stützräder sein für eine Weile, aber Ziel ist, ohne Stützräder zu fahren, ja. Und in dem Moment, wo jemand auf Regeln pocht, habe ich manchmal das Gefühl, es geht wirklich darum, auch wirklich extrem Sicherheit und Kontrolle. Und das widerspricht sich manchmal mit der Impro-Idee einfach. Ne? Und das ist genauso diese Diskrepanz, weil natürlich viele Unternehmen gewohnt sind, mit Regeln Kontrolle auszuüben und damit Mitarbeiter zu kontrollieren, wenig Freiräume zu bieten. Ne?
Weil das ja auch das gelernte Mindset erstmal ist, womit die meisten im Moment jedenfalls noch groß geworden sind. Und das ändert sich ja jetzt gerade so ein bisschen. Und deswegen ja auch der entspannte Umgang damit, ja. Also, dass man wirklich auch diese Balance für sich da immer wieder herstellt. Und wir haben ja schon sehr, sehr oft über diesen sogenannten Paradigmenwechsel gesprochen. Das ist eben jetzt ein neues Lernen auch, mit Regeln anders umzugehen. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch in der Impro-Gemeinde immer diese große Diskussion, die auch Roland hat von der Ästhetik gesprochen. Das ist auch eine ästhetische Frage, ja. Bin ich jetzt ein Impro-Spieler, der es einfach mag, Games zu spielen zum Beispiel? Das Spielen, wenn ich eine Gameshow habe, Regeln, Regelbrüche, das Beherrschen von Regeln, eine ganz andere Rolle, hat eine ganz andere formale Bedeutung auch, als wenn ich jetzt mit Center B in einem sehr freien, jazzartigen Storytelling drin bin, wo wir nur mit Regelbrüchen arbeiten, wo wir eigentlich nur mit, wir hatten mal die Folge Perspektivwechsel zu arbeiten, also wo wir eigentlich nur mit Tools arbeiten, wo wir immer wieder.
War das die Regel, dass er nur mit Tools arbeitet?
Ja, genau. Ja? Und es ist genau das, ja. Und das ist eine andere Form von Spielästhetik, das ist auch eine andere Form von Funktionalität und das haben Firmen ja auch. Also wenn ich jetzt in einer Produktionsstätte bin und arbeite am Fließband, da gelten schlicht und ergreifend einfach andere Gesetzmäßigkeiten und Regeln, als wenn ich jetzt in der kreativen Teamarbeit bin und hier eine neue Produktentwicklung betreiben muss. Und das muss man wirklich sauber unterscheiden an der Stelle, weil das darf man einfach nicht in einen Topf werfen. Dann macht die Diskussion über solche Sachen keinen Spaß und das macht auch innerhalb der Impro-Szene, finde ich, keinen Spaß darüber zu diskutieren, ist jetzt ein Game gut oder schlecht, sondern es hat seine wunderbare Funktion. Und die Frage ist, wann langweilt es mich? Also wie weit will ich, was will ich tun an dem Tag? Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur nach Regeln und nur mit Games überleben muss, dann ist es halt auch eine Frage.
Wobei, das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich erinnere mich da auch an einen Ausspruch von Keith Johnson, der sagt, wer ein neues Spiel erfindet, braucht eine neue Philosophie. Genau. Weil das heißt, hinter diesen Spielregeln steckt ja auch was Größeres, ja. Und das gilt es nicht zu vergessen, ja. Deswegen finde ich so viele Spiele einfach so überflüssig, weil für mich da nur noch die Spiele um der Regel willen gespielt werden. Ne? Was ist denn die Philosophie dahinter? Worum geht's denn eigentlich, wenn ich Wort für Wort spiele oder? Und das, was wir bei Applied Improv ja sozusagen in den Fokus stellen, wir erinnern uns immer, was ist denn eigentlich die Kernphilosophie hinter einem Spiel, hinter einer Spielregel, um die zu nutzen. Ne?
Ich benutze eigentlich Spiele, also wenn ich sie im Training einsetze, Applied, dann nutze ich eigentlich ein Spiel, nehmen wir mal wie Wort für Wort, und das finde ich, wenn man dann noch zum Beispiel dieses ABC-Spiel noch mit dazu macht. Ne? Also du erzählst etwas und es geht bei A los und am Ende der letzte Satz muss mit Z anfangen. Und was man da einfach unheimlich schön trainieren kann, ist, nämlich wenn die Regel nicht eingehalten wird und es wird ein sogenannter Fehler gemacht, ist die Erstreaktion eines Teams, was gut miteinander eingestimmt ist, immer lachen und dass alle Spaß haben am Fehler machen. Dazu benutze ich eigentlich Spiele, um deutlich zu machen, wenn wir Regeln aufgestellt haben, Regeln brechen und zum Beispiel Fehler passieren, dann löst das im autonomen Nervensystem eigentlich erstmal Freude und Spaß aus, sofern wir gut miteinander eingestimmt sind. Und dafür, finde ich, sind solche Spiele total klasse und sind Regeln gut, weil wir über die Regelbrüche dann wiederum lernen können, wie wichtig es ist, dass wir eine gute Fehlerkultur entwickeln. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht mehr unbedingt so tiefenentspannte Lust, jeden Abend auf der Bühne zu stehen und so ein Format jetzt zum Beispiel, das finde ich jetzt nicht mehr so sexy, aber das ist aber völlig okay, wenn das andere toll finden und auch Spaß haben, weil das Publikum hat trotzdem Spaß dran. Nur das ist einfach wirklich ein ganz subjektiver Raum, den ich, finde ich, mir da auch als Impro-Spieler nehmen muss, das so zu interpretieren. Und das eine ist halt mehr regelbasiert, das andere ist halt einfach freier.
Ja, so lang schon. Oh, schon voll lang gesprochen. Okay. Ja, man könnte eine ganze Podcast-Serie mit 52 Folgen über dieses Thema.
Absolut. Die Regel war bisher immer 17 bis 18 Minuten. Ne?
Genau, ja, jetzt haben wir schon.
Boah, aber wir gehen da entspannt mit um.
Ich finde es so, ja. Ich finde, da hätte die Claudia jetzt total darauf achten sollen, dass wir da pünktlich fertig sind.
Gut, das war die 43. Folge des ImproLive-Podcasts. Beim nächsten Mal gibt es dann die 8. und damit letzte Folge aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit. Und die heißt Mitspieler und Publikum gut dastehen lassen. Ja, mein Name ist Claudia Hoppe. Ich saß zusammen mit Ella Ammann und Roland Trescher und wir sagen Tschüss.
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 Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.